willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich Edgar Markova. Sie hören die Nachrichten. Unter großem Medienrummel ist heute Vormittag beim Mittelböhmischen Kreisgericht in Prag der Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Finanzminister Ivo Svoboda und dessen Ex-Beraterin Barbora Snopkova eröffnet worden. Ursprünglich war der Prozessauftakt bereits für März dieses Jahres vorgesehen. Doch die Angeklagte Snopkova hatte sich aus gesundheitlichen Gründen mehrfach entschuldigen lassen, sodass der Beginn des Gerichtsverfahrens nicht weniger als viermal verschoben wurde. Der Ex-Finanzminister und seine Beraterin werden der gesetzwidrigen Veräußerung des ehemaligen Kinderwagenherstellers Liberta beschuldigt, bei der sie finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 5,6 Millionen Kronen, ca. 175.000 Euro, veruntreut haben sollen. Zum Auftakt des Theaterfestivals Theatrum Cux im ostböhmischen Schloss Cux findet am heutigen Nachmittag eine Pressekonferenz statt, an der auch der tschechische Außenminister Cyril Svoboda teilnehmen wird. Nach einer anschließenden Besichtigung des historischen Hospitals im Komplex des Schlossareals wird Svoboda mit den Teilnehmern des internationalen Studentenlagers in Cux diskutieren. Der japanische Ministerpräsident Junichiro Koizumi wird im Rahmen seiner einwöchigen Europareise auch die Tschechische Republik besuchen. In Prag wird er am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch erwartet. Hauptthemen seiner Gespräche mit Präsident Václav Klaus und Premierminister Wladimir Špidla werden unter anderem die Schaffung einer Basis für neue bilaterale Beziehungen noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens sowie japanische Investitionen hierzulande sein. Koizumi ist der erste japanische Premier, der Tschechischen Republik seit ihrer Entstehung im Jahr 1993 einen Besuch abstattet. Japan ist der drittgrößte Investor in Tschechien. Anlässlich der Tschechien-Visite des japanischen Premiers wird am Freitag, dem 22. August, der Roboter Asimo der Firma Honda in Prag vorgestellt werden. Diese erste Vorführung des Roboters in Mitteleuropa ist auch ein Mosaikstein, der mit dem 10. Jahrestag der Aufnahme diplomatische Beziehungen zwischen Japan und der Tschechischen Republik verbunden ist. Asimo soll aber ebenso an den tschechischen Schriftsteller Karel Čapek erinnern, der als Schöpfer des Wortes Roboter gilt. In Tschechien ist in diesen Tagen die Spannung unter den Toto-Tippern wieder immens gestiegen. Der Grund dafür ist ein mit 110 Millionen Kronen, ca. 3,5 Millionen Euro, gefüllter Jackpot in der Spot-Kassierung 6 aus 49. Hierbei handelt es sich um den zweitgrößten Jackpot, der jemals in Tschechien zur Gewinnausschüttung zur Vergütung stand. Wie die tschechische Nachrichtenagentur ČTK erst an diesem Dienstag meldete, hat die Internationale Kartografische Assoziation ICA auf ihrer Konferenz in der vergangenen Woche im südafrikanischen Durban zum ersten Mal einen tschechischen Wissenschaftler zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Es ist Milan Konečný von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno, der die Assoziation 3 Jahre leiten wird. Die ICA wurde 1961 gegründet und vereint derzeit Experten auf dem Gebiet der Landkarten bzw. Atlanten aus über 60 Ländern. Das waren die Meldungen durch die Sendung für CS Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Das neue Schuljahr wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem eintägigen Lehrerstreik beginnen. Die Japaner kennen Smetanas Moldau und verstehen Schwegs Humor, meint der japanische Professor Eiji Yasui, mit dem wir am Vorabend des Besuches des japanischen Premiers Koizumi in Prag sprachen. Und im Prager Vitalis Verlag erscheint ein Textbildband über das verheerende Hochwasser des vergangenen Jahres. Dies sind die Hauptthemen des Tagesechos, ein Gespräch mit dem Historiker Jan Power über die Niederschlagen des Prager Frühlings 1968 durch die Warschauer Paktstaaten für Silja Schultheiß im danach folgenden Forum Gesellschaft. Aus Protest gegen die von der Regierung geplante Finanzreform planen die Schulgewerkschaften für den Beginn des neuen Schuljahres am 1. September einen eintägigen Warnstreik. Darüber informierte am Donnerstag der Vorsitzende des böhmisch-mährischen Schulgewerkschaftsverbandes František Dubčík nach einem Treffen mit Schulministerin Petra Buzková. Der Vorschlag eines eintägigen Streikes soll auf der für Freitag anberaumten Sitzung der Schulgewerkschaften diskutiert werden. Dann soll definitiv darüber entschieden werden, ob die Lehrer am 1. September streiken werden, in welcher Form und wie lange. Dobschi räumte allerdings auch ein, dass man die Bemühungen des Schulministeriums schätze, die Beschäftigten im Schulwesen in eine bessere Gehaltsklasse einzustufen. Schulministerin Petra Buskova reagierte auf das Vorhaben der Gewerkschafter mit der Bemerkung, sie könne den Lehrern nicht mehr Geld versprechen, als die Regierung zur Verfügung stelle. Sie rief die Gewerkschaften auf, im Falle eines Streikes wenigstens für die Schüler, die am 1. September neu eingeschult werden, Unterricht stattfinden zu lassen. Andernfalls werde es sehr schwer sein, den Erstklässlern, die erstmals in die Schule kämen, zu erklären, dass die Schule ausfiele. Weiter legte Buskova den Schulgewerkschaften ans Herz, für die übrigen Kinder in den Schulen während des Streikes eine Betreuung zu organisieren. Die Entwicklung bilateraler Beziehungen noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens und japanische Investitionen in Tschechien werden das Hauptthema der Gespräche sein, die der japanische Premierminister Junichiro Koizumi mit führenden tschechischen Politikern führen wird. Koizumi, der am Mittwoch zu einem dreitägigen Besuch in Tschechien erwartet wird, ist überhaupt der erste japanische Premier, der die selbstständige Tschechische Republik besuchen wird. Der Agentur CzechInvest zufolge, die ausländische Investoren nach Tschechien einlädt, sind inzwischen an die 114 japanische Firmen im Land tätig. Etwas mehr über die inoffiziellen bilateralen Beziehungen versuchte ich am Vorabend des Besuches des japanischen Premierministers in Prag in einem Telefongespräch mit dem Musikwissenschaftler Professor Eiichi Yasui von der Nagoya Keihai-Universität in Japan zu erfahren. Professor Yasui besuchte die ehemalige Tschechoslowakei das letzte Mal noch kurz vor der Wende im April 1989. Während seines mehrjährigen DDR-Aufenthaltes, der seinen Worten zufolge im Schatten der Staatssicherheit war, konnte er die böhmischen Länder kennenlernen. Ich fragte Professor Yasui nach den Begriffen, die im Zusammenhang mit Tschechien als erstes einfallen.
Ja, von meinem Beruf her oder von meiner Berufsqualifikation als Musikwissenschaftler kommen sehr viele Namen der tschechischen oder auch also mährischen Komponisten. Aber sonst als Bergwanderer, also Schneekoppe oder auch also Spindlermühle und so weiter, solche Namen auch.
Wodurch ist Tschechien Ihrer Meinung nach in Japan bekannt geworden, neben der, sagen wir, klassischen Musik?
Ja, sagen wir so, einmal durch Miloš Forman, also der Filmregisseur, also durch seine Arbeit ist die tschechische Filmkunst überhaupt also in Japan bekannt geworden. Und dann also ihr vormaliger Staatspräsident, Václav Havel, seinen dramatischen Werken und dann also Romancier Pavel Kohut und Milan Kundera, die sind auch in Japanisch, ins Japanische übersetzt und sind auch bekannt. Mal abgesehen von Franz Kafka und dann dem braven Soldaten Schweig. Ja.
Man kann sich das kaum vorstellen, dass man in Japan das Feingefühl für diesen braven Soldaten Schweig haben kann, aber vielleicht schon.
Na, manche Europäer sagen, Japaner verstehen eigentlich den Humor nicht, aber den Humor, wie der Schweig das präsentiert, den machen wir auch. Wir hatten auch Militarismus in unserer Geschichte.
In Tschechien, würde ich sagen, in den letzten Jahren wächst das Interesse für die japanische Kultur überhaupt an. Es gibt ja eine tschechisch-japanische Gesellschaft, ein japanischer Akademikerclub. Wir wissen, dass die Zahl der japanischen Touristen auch jedes Jahr steigt.
Prag als Reiseziel, das war schon traditionell im japanischen Europa-Programm drin. Und viele kennen Prag zwar, aber nur begrenzt. Wie gesagt, entweder Moldau, also die von Zikulus, Metana Zikulus, oder auch von dem Goldenen Gästchen. Und einige vielleicht denken an Franz Kafka. Aber insgesamt, also lückenlose Allround-Kenntnis über die Zeitgeschichte, das ist leider noch nicht da. Und das ist genauso bei Ihnen, so über Japan, als Exotiker.
Ja, es wird als etwas Exotisches wahrgenommen, aber das Interesse wächst trotzdem.
Ja, ja. Und bei uns spielt eine Geschichte Taktik des tschechischen Außenministeriums eine Rolle, nämlich bei jedem Sumo-Tournee. Ja. Ganz am Ende zur Auszeichnung des Grand Champions kommt ein Botschaftssekretär mit dem böhmischen Glas als Präsent. Und daher kennen wir auch das Land.
Das ist auch eine Möglichkeit, das
Land. Ja, sicher.
Die Erinnerungswelle an das verheerende Hochwasser des vergangenen Jahres ebbt bereits wieder ab. Da wird hier in Prag ein Buch von Erfolg zu Erfolg getragen. Es handelt sich um den Textbildband des österreichischen Verlegers Harald Salferner über die schlimmste Flut in Böhmen seit 500 Jahren, das in einer Erstauflage von 7000 Stück und dieser Tage auch in einer deutschen Ausgabe erschienen ist. Aus diesem Anlass hat Lothar Martin nicht nur beim Verleger selbst nachgefragt.
Als ich mit Herrn Salferner, dem vitalen Verleger des nahezu gleichnamigen Verlags, ins Gespräch komme, will ich selbstverständlich wissen, wo man diesen Textbildband, der seinen Aussagen zufolge auf Anhieb unter die Top 10 der hierzulande am meisten verkauften Bücher gelangt ist, denn nun erwerben kann.
Das Buch kann man mittlerweile in ganz Prag kaufen und auch in Deutschland, in jeder Buchhandlung. Das Buch ist ja plötzlich ein sehr großer Erfolg geworden und die Erstauflage war 7000 Stück.
In Anbetracht der Katastrophe, die schon rein optisch für sich steht, habe man natürlich insbesondere auf Fotos zurückgegriffen, die das erschütternde Ereignis anschaulich dokumentieren. Unter welchen Gesichtspunkten die Auswahl der Fotos erfolgte, dazu sagte mir Harald Salferner.
Wir haben möglichst aussagekräftige chronologische Bilder vor der Flut, die Flut und nach der Flut, auch die Ergebnisse also nach Maßgabe des Verfügbaren ausgewählt.
Zu den ausgewählten Fotos gehören auch einige Aufnahmen, die die Kolleginnen der Internetredaktion von Radio Prag geschossen haben. Zu ihnen gehört Jana Schusterwa, von der ich unter anderem wissen will, welcher Moment ihr beim Fotografieren all dieses Elends am bittersten aufgestoßen ist.
Was Schlimmste war, ich denke, das war für mich, wenn das Wasser schon vorbei war und wenn ich die Schäden gesehen habe. Erstes Mal war ich in Kampa und wenn ich gesehen habe, wie alles dort stinkt und was alles kaputt ist, das war irgendwie sehr depressiv und sehr schwer. Und ich muss auch sagen, dass ich mich auch geschämt habe, dass ich dort mit dem Fotoapparat bin und alles fotografiere. Aber andererseits dachte ich, man muss wissen, was in Prag passierte, man braucht die Fotografien.
Ganz massiv vom Hochwasser betroffen war auch der Vitalis Verlag selbst, über den zu hören war, dass er vielleicht für immer von der Prager Landkarte verschwunden ist. Doch Verleger Salferner gibt mir zum Abschluss unseres Gesprächs noch diese erfreuliche Botschaft mit auf den Weg.
Wir wussten über 4 Wochen überhaupt nicht, ob die letzte Bastion des Verlages, die Hauptkanzlei, noch besteht. Da hat uns dann der liebe Gott mit 20 Zentimetern weniger Wasser geholfen. Also das sah schon sehr, sehr dramatisch aus. Ich habe aber nicht daran gezweifelt, dass es ein weitergeben muss. Wissen Sie, so einen Verlag baut man nicht mit 10 Jahren größten Entbehrungen und Schwierigkeiten auf, um dann sich von ein bisschen Wasser wegspülen zu lassen. Wir sind heute nicht zuletzt auch mit diesem Flutbuch, das ja, ich glaube, der sensationellste Erfolg des Verlages seit Anbeginn ist, also wir verkaufen wirklich Stapel davon, wir sind nicht zuletzt dank des Flutbuches wieder in einer relativ guten Situation, sodass man von normalem Verlagsleben wieder sprechen kann.
Die Hygiene gehörte auch in der Vergangenheit zum alltäglichen Leben, doch sie sah doch anders aus als heute. Wie, das zeigt eine Ausstellung aus Schloss Wranow-Nadiv rein, die sie nun Margareta Maurova einlädt.
In Depositaren der alten Burgen und Schlösser findet man verschiedene Schätze. Manchmal kommt es bei deren Identifizierung zu witzigen Irrtümern. So hat man also nicht selten eine schöne Porzellanschale als eine Sauciere bestimmt und erst später festgestellt, dass es sich um einen Nachttopf handelt. Solche Nachttöpfe und ähnliche Dinge sind derzeit auf einer Ausstellung in der Kutschenhalle des Schlosses von Wranow zu sehen, die den Namen Persönliche Hygiene auf Adelsitzen trägt. Mehr hat mir die Stellvertreterin des Kastellans Miroslava Janičková gesagt.
Je to výstava už pátá v prostorách před hlavní branou.
Es handelt sich um die bereits 5. Ausstellung in den Räumlichkeiten vor dem Haupttor. Diese Ausstellungen, Depositaren der Burgen, Schlösser eigentlich in ganz Tschechien gefunden wurde.
Und was kann man also auf die Ausstellung, die sich dem 17. bis 19. Jahrhundert widmet, sehen?
Jsou to například mobilní záchody, stojany na paruky.
Es handelt sich zum Beispiel um mobile Toiletten, Perückenständer, Kratzbürsten, Spucknäpfe, Kämme, Waschgarnituren, Toilettengarnituren, Raucherzeuger und andere Dinge, die früher alltäglich verwendet wurden und heute für uns kuriose und interessante Sachen darstellen.
Auf der Ausstellung werden nicht nur einzelne Gegenstände gezeigt, sondern auch der Lebensstil des Adels präsentiert.
Ta výstava má několik oddílů.
Die Ausstellung hat mehrere Teile. Der größte ist den Waschgarnituren gewidmet. Und bei jedem Ensemble, bei jeder Gruppe gibt es kurze, aber meiner Meinung nach treffende Beschreibungen, die uns mit diesen Dingen und deren Funktionen bekannt machen. Die Texte sind in tschechischer und deutscher Sprache geschrieben.
Frau Janischkova hat uns auch auf das interessante Ausstellungsstück aufmerksam gemacht.
Ich glaube, dass eines der interessantesten Ausstellungsstücke ein knöcherner Kamm ist, der aus der Burg Buchlov stammt. Der Überlieferung nach befand er sich im persönlichen Besitz der Kaiserin Maria Theresia.
Die Ausstellung findet während der Hauptsaison, das heißt vom Juni bis Ende September statt, im September jedoch nur noch an Wochenenden.
Soweit das Tagesecho. In der nun folgenden Sendereihe Forum Gesellschaft geht es heute um die Folgen und die Bedeutung des Prager Frühlings und seinen Niederschlagen durch die Warschauer Paktstaaten im August 1968. Einer derjenigen, für die das Ende der Reformbewegung einen entscheidenden biografischen Einschnitt bedeutete, ist der Historiker Jan Power. Er emigrierte 1969 nach Deutschland. Wir unterhielten uns mit ihm darüber in seinem Tagesecho am Montag und beschäftigte sich dort wissenschaftlich intensiv mit den Ereignissen von 1968. Das Ergebnis ist ein Buch zum Thema, das 1995 unter dem Titel erschien »Prag 1968 – Der Einmarsch des Warschau-Paktes – Hintergründe, Planung, Durchführung«. Mehr dazu jetzt gleich in dem Gespräch mit Jan Power, das Silja Schultheiß führte.
Herr Power, vielleicht fangen wir gleich mit der persönlichen Bedeutung von 1968 für Sie an. Das hatte ja ziemlich entscheidende Folgen für Ihr weiteres Leben. Sie sind in die Bundesrepublik gegangen, wo Sie auch bis heute leben. Wie war das eigentlich damals für Sie? Die Generation der dortigen 68er war ja mit ganz anderen Sachen beschäftigt als Sie zuvor. Wie haben Sie die Diskussion eigentlich dort erlebt? Ich nehme an, der Prager Frühling hat da ja auch eine ziemliche Rolle gespielt.
Was die Begegnung mit meinen Generationsgenossen im Westen angeht, ja, so war es zwiespältig. Einerseits merkte ich, dass es eine sehr ideologisierte Diskussion gab unter ihnen. Auf der anderen Seite haben wir uns spontan verstanden, was das Lebensgefühl angeht, was die Musik angeht, was eine Art rebellische Grundhaltung gegenüber dem Establishment anging und so weiter. Also ich hatte auf der mentalen Ebene gar keine Probleme, hier Fuß zu fassen. Auf der politischen gab es lange nächtliche Diskussionen darüber, was an dem Sozialismus drüben falsch ist. Generell galt, dass hier eine offene und interessierte Stimmung gegenüber der Tschechoslowakei herrschte, so dass man eigentlich nur selten auf hartgesottene Dogmatiker stieß.
In Deutschland bezeichnet dieser Begriff 68er bis heute das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Wie ist das eigentlich in Tschechien? Viele 68er sind ja bis heute im Ausland. Gibt es auch hier Gemeinsamkeiten, die prägend sind für diese Generation bis heute?
Also sicherlich ist es das, was ich die Generationserfahrung schon genannt habe. Das ist eine gewisse Aufbruchstimmung in, ich würde sagen, in globalen Trends der Musik, des Films, der Kultur, des Protestes, der Rebellion gegen die Konsumgesellschaft. Also das alles im Kontext ja einer sehr optimistischen, vorökologischen Ära der 60er Jahre, die noch davon ausging, dass die Zukunft rosig sein wird. Also dieses Gefühl verbindet, unabhängig von allen Systemunterschieden, eine ganze Generation im Westen und im Osten. Der Begriff 68er wird in Tschechien eher auf jene Reformkommunisten angewandt, die damals die Politik gestaltet haben. Also der ist im tschechischen Diskurs je nach politischer Haltung entweder sehr negativ belegt oder eben dann apologetisch. Im besten ist es dann eher die Studentengeneration. Also da gab es noch ungefähr 10 bis 20 Jahre dazwischen, zwischen einem Dubček und etwa einem Rudi Dutschke. Also das sind unterschiedliche Begriffe über 68er.
Sie haben sich wissenschaftlich sehr stark ja dann mit dem Thema 1968 beschäftigt, haben 1995 kam in Deutschland das Standardwerk von Ihnen über 1968 heraus. War es auch eine Art persönliche Abrechnung?
Es liegt irgendwie nahe. Das war das Ereignis, das mich biografisch so geprägt hat, dass ich es irgendwie verstehen wollte und dass ich mich damit beschäftigt habe, ist sicher kein Zufall. Hinzu kam die Sprachkompetenz und das Thema war auch durch die Opposition noch lebendig gewesen und ein ständiger Bezugspunkt auch in politischen Diskussionen hier im Westen. Ich habe ursprünglich eine Arbeit über die Normalisierungsphase, also über die Repressionsphase nach der Zerschlagung des Prager Frühlings geschrieben und dann kam der Sturz des kommunistischen Regimes und in Prag wurde eine Historikerkommission ins Leben gerufen, die im Auftrag der damaligen Regierung des Bürgerforums die Ereignisse um 68 herum erforschen sollte und da wurde ich angerufen und durfte als Einzige aus dem Westen mitmachen und dann kamen nach und nach die ganz geheimen Dokumente, von deren Existenz man zwar nur eine Ahnung hatte, aber sie nie hat lesen können und das war dann natürlich sehr spannend, denn wann hat man schon die Möglichkeit, genau zu rekonstruieren, wie ein Staat überfallen wird, wie eine Verschwörung geplant wird und so weiter. Also die einzelnen Phasen, das ist für jeden Historiker eine sehr spannende Angelegenheit und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
In Tschechien wird das Buch jetzt erscheinen, also 8 Jahre nach der deutschen Ausgabe. Warum eigentlich so spät?
Ach, das hängt manchmal von zufälligen Begebenheiten ab. Ich habe selbst gedacht, da sehr viele Kollegen über das Thema geschrieben haben, dass eigentlich genug Literatur da sei, schon auf dem tschechischen Markt. Aber wie sich herausgestellt hat, ist dem nicht so. Und zu meiner Überraschung waren es gerade eher jüngere Historikerkollegen, die das in Bewegung setzten, dass die Übersetzung und die sich darum gekümmert haben, dass das auch erscheint. Und offensichtlich hat das Buch immer noch etwas der tschechischen Öffentlichkeit, auch der wissenschaftlichen Öffentlichkeit mitzuteilen.
Wie stellt sich das heute für Sie im internationalen Vergleich eigentlich dar, dieser tschechoslowakische Versuch, das sozialistische System zu reformieren und auch der Einmarsch des Warschauer Paktes?
Also ich glaube, dass der Prager Frühling nach wie vor eine besondere Stellung in der Kette der ganzen Reformversuchen, Revolten, die alle samt gescheitert sind oder niedergeschlagen wurden, innehat. Und zwar schon deswegen, weil zum ersten Mal gelang es, eine friedliche Transformation eines sehr repressiven, stalinistischen, kommunistischen Systems herbeizuführen. Und zwar unter solchen Vorzeichen, die nicht Bürgerkriegsvorzeichen wie in Ungarn 56 oder auch später in Polen unter Solidarność gewesen sind, sondern es war eine ja fast konsensuelle Selbstreform der Machtsphäre und eine Volksbewegung mit einer breiten Öffentlichkeit, die friedlich, schrittweise das Regime nicht sprengen wollte, sondern reformieren wollten oder verändern wollte. Und zwar so, dass die Natur des Regimes sich auf jeden Fall verändert hätte. Also dies bleibt und die militärische Niederschlagung dieses friedlichen Versuchs hat eigentlich gezeigt, dass der Sowjetkommunismus zu einer Selbstreform nicht fähig ist. Und Gorbatschow hat spät einsehen müssen, dass mit der Niederlage des Prager Frühlings eigentlich auch die Niederlage seiner Perestroika vorweggenommen worden ist.
Wie sieht eigentlich die heutige historische Diskussion um 1968 in Tschechien aus? Sie haben gesagt, es gibt noch gar nicht so viel Literatur, wie Sie eigentlich dachten. Gibt es überhaupt noch kontroverse Aspekte bei diesem Thema?
Natürlich gibt es kontroverse Aspekte. Eine Kontroverse etwa um die Interpretation von Fakten, die gibt es nur partiell, denn der Prager Frühling ist wirklich für die Historiker ein Glücksfall, sowohl von den Dokumenten als auch von der Möglichkeit, die Akteure noch zu befragen, ist es mit am besten dokumentiertes Schlüsselereignis aus der Geschichte des früheren Ostblocks. Es gibt natürlich politische Streitigkeiten um die Interpretation des Erbes, der Stellung des Prager Frühlings im kollektiven Gedächtnis, in der Politik. Dies war am besonders stark nach 89, als der Prager Frühling sowohl politisiert als auch instrumentalisiert wurde. Die einen meinten, das sei nur ein Kampf unter kommunistischen Fraktionen. Die anderen verteidigten das als legitimen Vorläufer der samtenen Revolution. Ich glaube, beide Seiten haben nicht ganz recht gehabt. Ich sehe im Moment eine gewisse Ernüchterung oder, sage ich mal, Rückkehr zu einer sachlicheren Debatte über das Erbe dieses Schlüsselereignisses der modernen tschechischen und slowakischen Geschichte.
Und wie schätzen Sie 1968 im kollektiven Gedächtnis der Tschechen ein?
Ich glaube, dass der Blick auf den Kommunismus in allen seinen Phasen sich ein wenig ändert und dass die kommende Generation, die jetzt den Kommunismus nicht mehr so unmittelbar erlebt hat und auch die Repression nicht, dass die auch ihre Fragen stellt, die neu sind und die sie für sich auch neu beantworten müssen.
Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sie hörten Silja Schultheiß im Gespräch mit dem Historiker Jan Power über die Bedeutung des Prager Frühlings und seiner Niederschlagung. Eine weitere Ausgabe von Forum Gesellschaft sendet Radio Prag in 2 Wochen. Für heute verabschiedet sich von Ihnen aus dem Prager Studio Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21